Ja, eigentlich kriegt der VfL oder hätte es verdient, erstmal die Route zu kriegen zu Weihnachten, aber es scheint, als gibt es vorzeitige Bescherung und es kommt noch ein Sportdirektor. Werden wir natürlich hier besprechen und natürlich das Ende des Heimfluchs dann auch jetzt hier gegen Union im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
Grafeld läuft an. Grabara auf der Linie. Grabara hält nach Schussgelegenheit. Ja, Grabara hält. 3:1 nach wie vor. Und wenn es jetzt noch eine Überprüfung gibt, ob einer reingelaufen ist zu früh vielleicht. Wir aber Grabara könnte hier
auf der Linie geblieben ist.
Ja, so hat sich's angehört. Da bin ich auch mal kurz aus dem Sattel zusammen mit Roy Preger am Samstag bei Wölferadio Arena Live bei einem gehaltenen Elfer von Grabara. Die Tore hören wir im Verlaufe des Gesprächs hier natürlich auch nochmal. Und wenn ich sage Gespräch, dann gibt's hier keinen Monolog vom Lenny, sondern ich begrüße ganz herzlich bei mir in der heutigen Sendung Premierengast Julian. VfL-Fan Julian ist da. Grüß dich.
Mahlzeit, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, und wer sehr aufmerksam die vergangenen Tage oder die vergangenen Sendungen mal gehört hat, insbesondere die Geschichte oder die Reportage über die Auswärtsfanfahrt nach Hamburg, da kann man den Julian auch so im Hintergrund ein bisschen hören. Da ist er nämlich mit dabei gewesen, als ich auch im Bus saß, und hat er mich gleich angequatscht und gesagt, hier, ich wäre auch gerne mal Gast bei dir, du sagst doch mal, du suchst Gäste. Und habe ich gesagt, klar, vor Weihnachten kriegen wir das noch hin. Und hättest trotzdem nicht gedacht, dass ich mich melde, ne?
Nein, tatsächlich, weil es ja so eine kleine Schnapsidee war, aber ich freue mich umso mehr, heute mal dabei sein zu dürfen.
Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, sag noch einen Happen zu dir, also VfL-Fan seid und Dauerkarte wo?
VfL-Fan, tatsächlich das erste Spiel in der Saison 95-96 gesehen, also mit zarten 6 Jahren ungefähr. Und Dauerkarte.
Da habe ich Abi gemacht übrigens, 95, du Arsch. Aber gut.
Dauerkarte habe ich tatsächlich leider keine, da ich selber noch Fußballtrainer bin, aber versuche jedes Spiel, wo ich selber mit meiner Mannschaft nicht spielen muss, dabei zu sein. Und da mein Schwager beim VfL arbeitet, darf man da das ein oder andere Mal dann auch.
Ah, familiäre Bande sozusagen. Da kann man dann immer noch mal. Das kann man nochmal nutzen sozusagen. Ja, bevor wir auf die tagesaktuellen Ereignisse in Anführungsstrichen schauen oder auf die aktuellen Entwicklungen, müssen wir natürlich einmal noch zurückschauen auf das, was ist es? Grandiose, vielleicht erleichternde, sagen wir es mal so, 3:1 gegen Union Berlin, den Heimsieg vom vergangenen Samstag. Und zur Einstimmung hören wir uns mal das 1:0 an. Roy Preger und ich bei Wölferadio Arena Live. Jetzt ist Meier da, der da mal Amura auf die Reise schickt, und da könnte er ein bisschen seine Geschwindigkeit mal ausspielen. Guter Pass auf Wimmer, der ist schon Richtung Strafraum unterwegs, geht in den Strafraum rein, geht in die Mitte, hat eine Möglichkeit zu schießen.
Ja! Durch die Beine von den Unioner Spielern, und da steht 1:0 für die Wölfe. Ja,
ja, Julian, sag mal, wie war dir zumute nach dem Spiel? Kann ich mir ungefähr denken in dem Sinne, aber war das eher so Erleichterung oder war es rein einfach nur pure Freude oder war das so, weil es hinten raus noch spannend und ein bisschen enger war, dann auch wieder so ein bisschen Wasser im Wein? Erzähl mal, wie ging es dir damit?
Also ich muss sagen, dass es tatsächlich Erleichterung und natürlich auch pure Freude war, mal wieder einen Heimsieg sehen zu können. Ich muss aber sagen, dass ich vom Gefühl her wirklich immer gedacht habe, Wolfsburg schafft das heute, weil sie einfach wirklich mit Mann und Maus verteidigt haben. Natürlich gab es ja die ein oder andere Chance von Union auch. Aber spätestens als Grabara den Strafstoß gehalten hat, habe ich irgendwie wirklich das letzte i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, heute werden wir es packen, weil wir waren einfach dran und es musste jetzt nach so langer Zeit, knapp fast einem Jahr, jetzt musste es ja passieren. Und ich denke, dass sich die Jungs das extrem erarbeitet haben und verdient haben. Und es war mal wieder schön am Ende, das Sieglied beim VfL zu hören. Das hat man jetzt ja so lange nicht hören können. Und das war einfach eine schöne Erleichterung. Man hat so auf den Rängen gemerkt, die Leute, die vor einem waren, hinter einem waren, an der Seite waren, das war einfach wirklich pure Freude. Und es hat einfach wieder Spaß gemacht, den VfL live im Stadion verfolgen zu können. Das war wirklich, das hat gepasst.
Was hat dir denn besonders gut gefallen?
Ich muss tatsächlich sagen, dass erstmal die Mannschaft wirklich versucht hat, geschlossen zu verteidigen. Man hat gesehen, dass Daniel Bauer den Jungs immer wieder Zeichen gegeben hat, wann sie draufgehen sollen auf den Torwart von Union, wann sie sozusagen vorne pressen sollen. Und dann muss ich sagen, dass man mittlerweile wieder sieht, wie der VfL eigentlich nach vorne spielen möchte, sich Chancen erarbeiten möchte und dann auch wirklich schön herausgespielte Tore erzielen kann, wo wir ja auch sehr lange dran gehadert haben oder das einfach nicht hinbekommen haben. Aber wenn man sich die Tore im Einzelnen ansieht, alleine das erste, was ja wirklich von Grabara ganz hinten raus gespielt wurde, über rechte Seite, über die linke Seite, dann der lange Pass und am Ende dann ja von Wimmer dann reingemacht worden ist. Das war eigentlich immer ein Spielzug, wo man einfach sieht, okay, die Jungs, die haben wieder Bock, die wollen wieder. Und wenn man denen das Vertrauen gibt, dass sie dann auch einfach ja leichter aufspielen, als es vielleicht dann davor die Spiele gewesen ist. Also ich glaube, dass man schon einen Fortschritt sieht, auch wenn noch nicht alles passt. Aber es ist, es macht wieder sehr, sehr viel Spaß, den Jungs zu sehen, zuzusehen.
Jetzt hast du das 1-0, was ich auch einen sehr guten Spielzug fand, schon angesprochen. Noch besser in Anführungsstrichen fand ich aber das herausgespielte 2-0. Wo ja dann über, das ging dann quasi über die rechte Seite, ja, über links hat ja dann Wimmer bzw. Amura haben ja dann das 1-0 sozusagen erzielt und vorbereitet und über rechts dann über Chris, ich will mal Christensen sagen, nein, über Eriksen und über Gerhard und dann der Pass auf Kumbedi und dann in den Rücken der Abwehr. Da hören wir auch nochmal kurz rein bei Wölfenradio Original Live.
Jetzt kommen wir über die rechte Seite. Tiefer Ball zu Kumbedi. Kumbedi ist im Strafraum. Überzahl. Kumbedi ist im Strafraum. Schlägt den Ball zurück zu Amura. Tor! 2-0!
Super Ball. Da sagen wir jetzt gerade, läuft der VfL, tut zu wenig nach vorne. Und dann ist Amura da. Voll frei gespielt. Diesmal über die rechte Seite. Wo Eriksen dann Kumbedi auf die Reise schickt. Toll getimter Pass. Kumbedi läuft noch ein paar Meter in den Strafraum und spielt dann in den Rücken der Abwehr. Zuerst an Lovro Meier vorbei. Aber da ist ja noch Amura, der im Hintergrund lauert und das Ding sehenswert rechts oben reinschmeißt.
Ja, 2-0 war ja dann auch der Pausenstand. Hast du dir da so ein bisschen verdutzt die Augen gerieben, was das angeht? Oder kannst du auch erstmal bei dem Tor anfangen, bei der Bewertung, beim 2-0?
Also 2-0 war eigentlich das, was man von Kumbedi die letzten Spiele auch gesehen hat, dass er sehr, sehr hoch steht. Er ist ja schon fast ein Rechtsaußen gewesen. Und einfach wirklich klasse herausgespielt. Natürlich hat Sahel da auch seine Geschwindigkeit und macht dann das, was man ja immer wieder sagt, den Rücken der Abwehr spielen. Das ist immer schwer zu verteidigen. Wird er natürlich von Amura auch knallhart unter die Latte reingehämmert sozusagen.
Ja, perfekt abgeschlossen, klar. Mhm.
War ein ansehnlicher, super, super geiler Spielzug. Und wie gesagt, egal ob über die linke Seite oder rechte Seite, ja, im Moment sieht man einfach, was gemacht werden soll. Man erkennt das immer wieder. Und ja, also wunderbares Ergebnis gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Da konnte man wirklich nicht viel meckern.
Ja. Interessant war da natürlich auch, weil das ist ja so ein Ding, was sich auch durch die Saison durchzieht. Gucken, ob du die Einschätzung teilst. Nach dem 2-0 und dass man halt dann auch, ich sag mal, oder auch nach der Führung, ich sag mal jetzt generell, ja, nach der Führung, dass man dann Union auch größtenteils wieder ins Spiel zurückgelassen hat. Also man war dann wieder sehr passiv, man war da wieder sehr im Verwaltungsmodus sozusagen. Jedenfalls ist das mir so aufgefallen. Eigentlich hast du die komplett im Griff gehabt, die haben ganz wenig nach vorne getan, so, und dann hast du dich fast bis Mitte der eigenen Hälfte zurückgezogen und hast sie kommen lassen, so ungefähr. Und die große Stärke, das ist ja auch mal das Problem, was wir dann ja auch schon zum Beispiel gegen Bremen gehabt haben oder auch gegen den HSV, dann flattern die halt dann, weil die halt so spielen, die Bälle um die Ohren, weil die immer irgendwie reinflanken und so weiter und so fort. Wie, also teilst du diese Sichtweise, dass man da zu sehr vielleicht dann auch im Verwaltungsmodus gewesen ist, insbesondere nach der Führung?
Grundsätzlich würde ich die Einschätzung teilen, wobei ich aber glaube, dadurch, dass wir ein sehr, sehr erfahrenes Mittelfeld auf dem Platz hatten, wo ja fast schon alle über 30 waren, außer jetzt Maier, muss ich sagen, dass ich da eher das Gefühl hatte, dass das wirklich auch dieses Mal gewollt war, also dass das bewusst war, weil Union ja jetzt nicht die allerspielstärkste Mannschaft ist, die versuchen es ja eher mit langen Bällen zu hantieren. und dass man da dann versucht hat, vielleicht nochmal den einen oder anderen Konter zu machen, wie es ja dann am Ende dann auch nochmal geklappt hat. Ja, aber das war so, wo ich sage, dieses Mal war es eher gewollt gegen Frankfurt, ist das natürlich dann ein anderes Thema gewesen, weil die natürlich viel, viel stärker am Ball sind, als Union es gewesen ist. Deswegen fand ich das jetzt in diesem Spiel eigentlich so weit in Ordnung. Natürlich, das sind immer so Sachen, die man verbessern kann. Ein drittes Tor gibt dir dann immer noch mehr Selbstvertrauen, gerade in der Situation, in der wir uns befinden. Aber ich denke, grundsätzlich ja, haben sie da auch immer noch Nadelstiche setzen können. Ne? Mhm. Das war ja trotzdem auch wichtig, dass man Union dann nicht zu 100%ig das Spiel überlassen hat, sondern gesagt hat, hey, wir können auch nochmal, wenn wir den Hebel umlegen, dann auch nochmal weiter mit nach vorne gehen. Ne? Das war halt tatsächlich dann, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man das hin und wieder gemacht hat.
Ja, und dann in der 59. Minute dann das 3:0 von Maier. Da hat man dann gesehen, wie eiskalt die Mannschaft auch zuschlagen kann. Aber gestern ein Fehler. Ich glaube, Soki rutscht da weg und dann ja, marschiert Christensen? Eriksen heißt der Junge. Christian Eriksen. Und ich baue immer beide Namen zusammen, habe ich so das Gefühl. Vor- und Nachnamen. Also Christian Eriksen marschiert durch und steckt dann perfekt durch zu Lovo Meier. Hören wir uns auch nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live. So, und jetzt ist der Ballverlust da, weil Nzoki wegrutscht und gute Kontergelegenheit jetzt für Christian Eriksen. Der läuft, wird hinterlaufen von Gerhard. Kriegt er den Ball? Nein, super Pass in die Mitte. Lovo Meier,
ja, Tor! 3:2!
Ist das geil! Ist das geil, liebe Freunde! Ist das geil! Lovo Meier macht hier das 3:0 und Christian Eriksen zieht hier die Fäden mit seinem feinen Füßchen. Da wollte ich sagen, spielen rechts raus zu Yannick Gerhard. Nein, er entscheidet sich, den schwierigen Ball zu spielen in die Mitte, wo Lovro Meier einläuft, der sofort abschließt und das Ding sehenswert rechts unter die Latte nagelt. Und der VfL Wolfsburg führt hier 3:0. Ja, das war ein Ding, wo ich gesagt habe, dafür hast du ihn gekauft. Eigentlich solche Pässe in diesem engen Raum, das Spiel vor sich. Und hat mehrere Optionen, kann selber abschließen, kann Yannick Gerhard auf rechts nochmal schicken, spielt dann den Pass durch und Lovro nagelt das Ding sofort mit dem Abschluss ins Tor. So, wurde ja auch viel geschrieben über das Thema 2-10er, da im direkten Zusammenspiel, wenn du das mal einordnest für dich. Also erstmal die Rolle von Eriksen in dem Spiel, dann auch mit der Torvorlage und das Zusammenspiel von den beiden, insbesondere beim 3-0.
Also ich war total begeistert, als ich gehört habe, dass Christian Eriksen zum VfL kommt, weil man ja über seine Stärken jahrelang Bescheid wusste. Ich glaube, dass man gemerkt hat, dass er jetzt ein paar Spiele gebraucht hat, um reinzukommen, ein bisschen sich die Spielfitness zu holen. Aber gerade, wie du sagst, bei dem 3-0 in der Situation hat er natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass Doki da weggerutscht ist, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Und ja, dass er dann wirklich die Meter gemacht hat und dann die richtige Entscheidung getroffen hat, weil was zum Tor führt, ist immer die richtige Entscheidung. Ein absoluter Superpass, den er da gemacht hat. Wir haben ja in unserem eigenen Drittel damit fast angefangen, diese Aktion mit aufzubauen. Und es gab ja schon eine ähnliche Situation gegen Leverkusen, wo er so einen starken Pass gemacht hat auf Wind, was ja dann aberkannt worden ist, das Tor beziehungsweise auf Meier damals die Vorlage. Und ja, da sieht man einfach, was er für Qualitäten hat. Aber ich glaube, dass wir noch nicht den hundertprozentigen Eriksen gesehen haben. Und bei Maier braucht man, glaube ich, nicht über seine fußballerischen Qualitäten sprechen. Der ist aktuell, glaube ich, der laufstärkste Spieler, den wir in unseren Reihen haben. Also der wirklich immer reinhaut und ja das ein oder andere auch abbekommen hat in dem Spiel gegen Union und hat sich dann auch absolut belohnt mit dem Supertor, was er einfach wirklich stark gemacht hat nach einer Supervorlage, dann, die er da bekommen hat.
Ja. Warum glaubst du, funktioniert das jetzt mit den Zweien? Weil das ja normalerweise eigentlich ein Ding ist, wenn da jeder drauf beharrt, auf der 10 spielen zu wollen, so ungefähr. Und jetzt in dem Fall Eriksen geht immer sehr, sehr häufig auf den rechten Flügel. Aber aus deiner Sicht, wieso funktioniert das jetzt auf einmal?
Ich glaube tatsächlich, dass da noch ein dritter Spieler mit involviert ist, den man ja lange Zeit nicht gesehen hat. Ich glaube, dass der Gerhard, Janne Gerhard, den beiden sehr, sehr viel Arbeit wegnimmt, dass sie ihre Freiräume haben und dass die beiden, sage ich jetzt mal, ihre Allüren zu sagen, wir möchten beide auf 10 spielen, einzeln, dass sie das unter Daniel Bauer sozusagen so ein bisschen hinten anstellen und einfach sehen, ey, wir müssen das als Mannschaft, als Team machen. Und wenn du dann natürlich einen sehr unauffälligen, aber sehr, sehr stark arbeitenden Yannick Gerhardt dann noch dazu hast, was ja auch wieder mit viel Erfahrung zu tun hat, dann glaube ich einfach, dass die gesamte Kombination im Mittelfeld aktuell passt und dass es aber am Ende des Tages immer noch besser werden kann, wenn sie noch ein paar Spieler haben, wo sie sich noch mehr finden, wo sie sich noch dieses blinde Verständnis noch ein bisschen mehr reinbekommen. Und ich glaube, dass wir am Ende der Saison, auch wenn wir absolut nicht über den Berg sind oder solche Themen da ansprechen müssen, aber ich glaube, dass wir gerade mit diesen beiden noch sehr, sehr viel Freude haben werden. Da werden sie unser Trikot anziehen und wenn sie dann für uns spielen am Ende des Tages.
Ja, die Rolle von Yannick Gerhardt, hast du auch angesprochen, ist ja auch thematisiert worden, eigentlich weg vom Fenster gewesen unter Paul Simonis. Ich habe das schon mal gesagt hier im Wölferadio, Yannick Gerhardt wird, das hat ja der Kicker damals auch geschrieben, ist natürlich eine passende Analyse. Die Eigenschaften von Yannick Gerhardt werden immer dann nur gebraucht, wenn es dem Verein scheiße geht. Heißt das im Umkehrschluss, wenn es jetzt wieder bergauf gehen sollte, sitzt Yannick wieder auf der Bank?
Ich hoffe für ihn persönlich nicht, aber in der aktuellen Situation ist er einfach, glaube ich, der richtige Spieler zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich glaube, dass man von Yannick Gerhardt nie irgendwas Schlechtes, Negatives gehört hat, sondern trotzdem im Hintergrund immer jemand ist, der vorangegangen ist, der sich gestellt hat, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Und das ist halt extrem wichtig. Und Yannick ist ja jetzt auch schon, ich glaube, jetzt muss ich lügen, mittlerweile schon fast 10 Jahre bei uns im Verein, wo man einfach weiß, was man bekommt. Er ist nicht der Spieler, der den dritten Spieler ausfummelt oder der vielleicht wirklich den letzten Pass macht, der dann zum entscheidenden Tor führt. Aber er macht halt so auf gut Deutsch gesagt die Drecksarbeit, damit er dann den anderen Jungs den Rücken frei hält. Ja. Und das ist dann halt einfach seine Qualität, die im Moment absolut gefragt ist. Und man sieht es ja, seitdem er mit auf dem Platz ist, ist zumindest der Eindruck da, dass es langsam aber sicher wieder nach oben gehen könnte.
Ich sage immer, spaßeshalber, Yannick Gerhardt ist wie so ein Edelsteinputztuch. Der lässt andere Leute, der lässt andere glänzen. Weißt du? Das ist das so der Punkt. Das heißt, er glänzt selber wenig und wenn er auf bestimmten Positionen eingesetzt wird, dazu zähle ich immer noch den linken Verteidiger. Yannick Gerhardt, irgendwann ist mal einer auf die Idee gekommen, weil er da mal irgendwie mal kurzzeitig mal eingesetzt worden ist, dass es ein linker Verteidiger ist. Das ist mir seine ganze Karriere fast nachgehangen, so ungefähr. Aber ist er nicht, tatsächlich so. Aber wenn der im Mittelfeld spielen kann und dann Leute daneben sich hat, die was mit dem Ball anfangen können, dann lässt er die glänzen. Und das ist, glaube ich, mit die stärkste Eigenschaft, die man da haben kann auf dieser Position, aus meiner Sicht. Wie du schon richtig sagst, der dann noch ein bisschen die Drecksarbeit verrichtet. Und am Ende, Maximilian Arnold hat es ja auch gesagt, der Junge weiß, worauf es ankommt. Ja, der weiß genau, was der Fußballstandort hier bedeutet und so weiter und so fort. Und das, also hat ihn da quasi so ein bisschen geadelt in dem Sinne. Wahrscheinlich, weil er auch froh ist, dass er noch jemanden dann auch neben sich weiß, der im Gegensatz, ich sag mal, zum Anfang der Saison da auch weiß, ja, wie man sich für diesen Verein aufopfert oder für die Mannschaft letztendlich als Teamspieler. Ich glaube, das hat der massivst vermisst. Denkst du das auch?
Ich glaube auch absolut berechtigt, was du da sagst. Also wer sich so lange das VfL-Trikot übergestriffen hat und wirklich nie gemerkt hat, wenn er vielleicht schon ein, zwei Mal vom Fenster weg gewesen ist, wie es jetzt bei Yannick ja war, und sich dann so reinhaut und wirklich sich in jedes Spiel reinarbeitet und einfach im Stillen trotzdem vorangeht, wenn er denn auf dem Platz gefragt ist. Und das hat er nun mal gemacht. Der hat auch absolut die Berechtigung, von unserem Kapitän so ein Lob zu bekommen. Ich glaube, das sagt sehr, sehr viel über den Stellenwert grundsätzlich von Yannick aus. Und daher hoffe ich einfach, dass sie sich jetzt weiter finden, dass er weiter Gas geben kann und dass er nicht bei der nächsten Möglichkeit dann schon wieder von irgendjemand anderes ersetzt wird. Weil ich auch tatsächlich glaube, dass er uns auch nach vorne hin sehr, sehr viel Freiheiten gibt, da er ja oftmals auch in dem Spiel als als rechter Verteidiger mit reinrutscht, damit Kombedi halt so weit vorne stehen kann und daraus ja dann auch in Häkchen, auch wenn er vielleicht nicht beteiligt ist, aber daraus dann auch so ein Tor passieren kann wie beim 2-0, weil Kombedi könnte niemals so hochstehen, wenn Yannick da diese Drecksarbeit nicht machen würde. Ne? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der im Moment einfach ja passt, so kann man es einfach sagen, ne?
Was dann nicht mehr gepasst hat, und das hat Maximilian Arnold, glaube ich, auch gesagt, nachdem ja fast das 4-0 gefallen wäre, ja, da haben wir ja durch Amora eigentlich ganz knapp mal wieder Pech gehabt, dass er das Ding zurückgepfiffen bekommt, abseits. Aber auf jeden Fall habe ich da gesessen und dachte, oh, 3-0, jetzt eigentlich 4-0 stehen müssen, das muss doch jetzt reichen. Und dann haben wir sowas wie eine ganz verrückte letzte halbe Stunde fast, so ungefähr. Da bin ich echt, da war ich total überrascht, dass das nochmal so eng und so knapp und so spannend geworden bist. Ich habe gleich eine Erklärung dafür, also, so nach dem Motto. Aber ich würde erstmal von dir gerne hören, wie schätzt du insbesondere dann hinten raus die Leistung der Mannschaft ein? Warum ist das überhaupt nochmal so, also mindestens Gefühl vom Ergebnis, war es ja nicht eng, 3-1 war es ja dann am Ende des Tages. Aber vom Gefühl her war das dann doch echt eine knappe, enge Kiste, dass wir so ein 3-0 dann nach Hause gerockt haben. Oder hast du gar keine Bedenken? Kann ja auch sein.
Also Bedenken ohne. Ich habe, wie gesagt, ich habe von vornherein ein gutes Gefühl gehabt, aber ich glaube, gerade wenn man die letzten Spiele als Gesamtheit betrachtet, wir haben ja viele VAR-Entscheidungen fast nur gegen uns gehabt. Und wenn du dann so ein psychologisch wichtiges Sache hast, wo du sagst, du kannst 4-0 in Führung gehen, das wird wieder, ich habe heute schon zweimal auf DAZN geguckt und auf Sky. Ich habe noch kein Bild gesehen, wo mir hundertprozentig nachgewiesen wird, dass Amora im Abseits steht. Also es muss ja wie im Leverkusen-Spiel wieder wirklich nur eins.
Arschknapp. Ein Fußnagel, eine Haarspitze, was auch immer, ja. Ein Barthaar. Irgendwas werden die da gefunden haben, sagen wir es mal so. Aber gut.
Wenn das mal wieder zurückgenommen wird, du denkst, okay, jetzt mit dem vierten, dann hast du wirklich Union, dann hast du sie einfach im Sack. Und bekommst dann 3-4 Minuten später dann natürlich das Gegentor, dann macht das, glaube ich, schon in der aktuellen Situation etwas mit der Mannschaft, weil eine gefestigte Mannschaft, die vielleicht in den letzten 5 Spielen 3 Siege in Unentschieden geholt hätte oder sowas, die wären dann mit Sicherheit ein bisschen standfester gewesen. Aber dann kommt wieder dieses alles zum Vorschein, was ist jetzt in der Saison passiert. Wir haben das Köln-Spiel gehabt, wo wir lange Nachspielzeit gehabt haben. Haben wir jetzt ja auch wieder gehabt mit ganz vielen VAR-Entscheidungen. Und wo du einfach im Moment nicht diese Sicherheit hast und natürlich auch immer wieder diese negativen Erlebnisse gegen einen selber hast, wenn der Schiedsrichter pfeift und dann denkst du wieder, da ist wieder was und da könnte wieder was sein. Aber was ich ja vorhin gesagt habe, spätestens als Grabara den Strafstoß gehalten hat, da hat man es auch im Stadion gemerkt, da ist, glaube ich, nochmal so ein Riesenruck durch die Mannschaft gegangen, durch die Fans, Zuschauer. Und dann haben sie es, glaube ich, trotzdem noch mit Mann und Maus verteidigt. Aber das gehört halt auch einfach dazu. Aber im Großen und Ganzen war das eine kämpferische, gerade hinten raus, letzte halbe Stunde, wie du sagst, weil es ja fast 15 Minuten Nachspielzeit waren, war das einfach eine super Leistung. Also das
ja, will ich auch gar nicht in Abrede stellen, weil am Ende ist es auch egal. Ich habe vorm Spiel gesagt, ich nehme auch das dreckigste 1-0 aller Zeiten. Du musst nur irgendwie jetzt mal Punkte sammeln und irgendwie mal gewinnen. Dass du am Ende da 3-0, eigentlich sogar 4-0, das Ding mehr oder weniger weitestgehend im Sack hast sozusagen, auch den Gegner eigentlich relativ gut dominiert hast, sehr, sehr häufig weit weggehalten hast. Aber was dann passiert ist, und da bin ich dann tatsächlich Team Grabara, ja, also ich, was er für einen Wert für die Mannschaft hat, hat er jetzt, glaube ich, die letzten Spiele wieder sehr unter Beweis gestellt. Da wurden ja zwischenzeitlich auch mal Zweifel von einigen VfL-Fans angemeldet in Richtung Kamil Grabara. Aber der hat ja sofort gesagt, auch nach dem Schluss, das war noch nichts. Das war noch nicht das, was wir eigentlich brauchen. Und das möchte ich mal unterstreichen in dem Zusammenhang. Denn der VfL Wolfsburg hat, wenn man einfach nur auf die anderen Zahlen guckt, und das ist, dann ist dann erklärlich, warum es dann auch diese ganzen VAR-Entscheidungen gegeben hat und warum das Ganze auch dann mit der ganzen Nachspielzeit letztendlich auch gemündet hat. Denn die Frage ist ja, wann greift der VAR ein? Der VAR greift ein bei klaren Fehlentscheidungen, insbesondere im Strafraum, Elfmeter oder nicht, abseits macht Torerzielung, ja, nein. Also er überprüft logischerweise dann die Sachen und wenn hier, weiß ich was, rote Karte oder nicht. So, das heißt, wenn du ganz viele Strafraumszenen hast, dann ist es normal, dass da genau hingeguckt wird. So, und wenn du dann auch noch so Kampfschweine wie Union, die ja dann zwischenzeitlich da oder am Ende hin dann auch mit 4 Stürmern gespielt haben da vorne. Und insgesamt, das habe ich nochmal nachgeguckt, was glaubst du denn, wie viel Flanken Union reingeschlagen hat? Falls du es nicht gesehen hast oder nicht nachgelesen hast, was glaubst du denn?
Gefühlt mit Sicherheit 30 Flanken, 25.
Ja, 33 waren sogar. Der VfL Wolfsburg zum Vergleich 3. Ja, also wir haben eine Flankenquote von 0. Das heißt, wir haben tatsächlich da keine Flanke an den Mann gebracht. So, Union, logischerweise, weil wir ja dann die letzten 20 Minuten, 30 Minuten fast nur hinten drin gestanden haben, ein Ballbesitz von 57%, ist für eine Auswärtsmannschaft natürlich auch sehr, sehr krass. So, und die haben 11-0 Ecken. Ich kann mich nicht erinnern, an ein Heimspiel ohne eine Ecke gehabt zu haben als Heimmannschaft. So, das sind statistische Werte eigentlich aus der Hölle. Ja, wenn da nicht oben 3-1 drüber stehen würde für einen Heimsieg, ja, dann würde ich, denn Union hat auch noch 21-4 Torschüsse. Ja, das heißt, und davon, von den 4 Torschüssen, die wir hatten, sind 3 aufs Tor gekommen. Das heißt, die 3 Schüsse aufs Tor, die waren drin. So, das heißt, du hast unwahrscheinlich effizient, von einer unwahrscheinlichen Effizienz gelebt, aber wenn du drauf guckst, ne, mit 0,81 Expected Goals, 1,92 auf Union-Seite, wenn du anguckst, das Thema Zweikampfquote, 58% gewonnene Zweikämpfe bei Union. Ja, die haben 60% der Luftzweikämpfe gewonnen. Also rein von den Sachen, ja, wenn du nicht diese super Effektivität gehabt hättest, ja, darfst du dieses Spiel niemals nicht gewinnen. Und dann kommen wir wieder zur Situation, warum ist das so, gerade auch in der letzten halben Stunde. Und deswegen würde ich den Teufel tun, jetzt als Mannschaft oder auch als Trainerteam zu sagen, oh, da haben wir jetzt aber was gerissen. So, haben wir nicht. Wir müssen tatsächlich auf dieser Leistung, sage ich mal, aufbauen, aber wir können uns darauf nicht ausruhen. Und wenn jetzt wir die Situation einklären, wir haben jetzt Union 3-1 geschlagen und eigentlich hätten wir 4-0 führen müssen und so weiter und so fort. Das gibt das Spiel nicht her. Und wenn wir nicht auch eine Menge Glück gehabt hätten, also den kannst du geben, meiner Meinung nach auch, wo sich Swanberg da auf den Gegenspieler drauflegt, den ersten ever, dann steht es 3-1 im Zweifel, oder wenn Kabar noch einen zweiten hält, dann nicht, aber das kann ja passieren. Den zweiten, wo Kulirakis in Eishockeyspielermanier da einfach dem da das Trikot auszieht, da habe ich auch gefragt, was hat den denn geritten in dem Moment? Das muss doch klar sein, dass das ein Foulspiel ist in dem Sinne. Also den Elfmeter haben wir Glück gehabt und ansonsten hast du da eine Flanke, einen Freistoß, eine Ecke nach der anderen zugelassen und dass dann solche Situationen entstehen, wo der VAR eingreift vielleicht, zwangsläufig entstehen müssen, ist ja eigentlich klar. Oder bin ich jetzt zu hart ins Gericht gegangen mit der Mannschaft, Julian?
Nee, grundsätzlich nicht, weil man ja auch gerade weiß, dass Union allgemein, du hast ja das Eckenverhältnis angesprochen, dass Union sehr, sehr stark nach Standardsituationen ist, gerade Eckbällen. Das hätte man mit Sicherheit nochmal das eine oder andere besser verteidigen können und müssen. Und mit Sicherheit auch für etwas mehr Entlastung nach vorne hin sorgen müssen, damit man dann halt gerade die Situation im eigenen 16er so viel wie möglich versucht zu verhindern, dass es nicht dauerhaft möglich ist, ist klar. Aber da muss einfach dann hinten raus tatsächlich noch weiter, noch mehr gearbeitet werden, um wirklich zu sagen, okay, wir müssen jetzt weitermachen und dürfen uns nicht auf irgendwelche Ergebnisse oder Zwischenergebnisse ausruhen, weil das hätte am Ende des Tages trotzdem, auch wenn es gut gegangen ist, es hätte ja auch, wie du sagst, wenn wir einen zweiten Strafstoß gegen uns bekommen hätten, dann will ich natürlich nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Dann hätte es nochmal wirklich ganz, ganz anders kommen können.
Ja, also wir einigen uns mal darauf, da ist noch Luft nach oben und zwar nicht zu knapp, ja, in dem Zusammenhang. Stimmst du mir zu, gehe ich mal von aus, ja? Ja, sehr schön, sehr gut. Wir werden mal gucken, wie sich dann in Gladbach geschlagen wird. Ich würde aber auf ein Thema bezüglich dessen noch zu sprechen kommen. Das sind die Jungen. Ja, also erstmal da hinten mit Jensen Seelt, ja, steht ja auch einer drinne, der auch noch kein großes Alter hat, möchte ich mal sagen. Aber der spielt das relativ souverän und relativ abgezockt in der Innenverteidigung. Ja, und hat ja auch Dennis Wawro offensichtlich jetzt erstmal verdrängt auf die Bank. So, wie schätzt du seine Leistung ein? Also der kommt mir immer ein bisschen zu, also fliegt so ein bisschen unterm Radar, aber eigentlich ist er da relativ sattelfest, finde ich.
Ich glaube, dass er extrem viele Aktionen gerade im Luftduell für sich entscheiden konnte, was ja das Thema von Union ist, diese langen Bälle, das hat er natürlich gut gemacht. Spieleröffnung kommt da auch langsam rein. Also ja, ich glaube, dass sich da für die Zukunft mit Kolirakis und Seelta da tatsächlich eine junge, aber trotzdem robuste Innenverteidiger-Startelf sich langsam so rauskristallisiert. Natürlich muss man immer sagen, dass ein Wawro ja leider Gottes sich ja gleich am Anfang der Saison verletzt hat. Jetzt können wir froh sein, dass er für die letzten Spiele wieder da ist. Und man sieht ja auch, wenn er reinkommt, dass dann auch ein Wawro immer noch, ja.
Für ein Gegentor gut ist, wie gegen Frankfurt. Also Spaß beiseite.
Aber ich glaube tatsächlich, wir haben ja diese Saison viele Leute uns ausgeliehen, wo man ja sagen könnte, man konnte sie so ein bisschen sich anschauen, testen. Natürlich waren jetzt die ersten 10, 11 Spiele nicht ganz so gut, aber je besser eine Mannschaft allgemein funktioniert, desto einfacher ist natürlich auch für jeden Einzelnen zu glänzen. Aber das sind jetzt nicht 3 Euro ins Rasenschwein, aber ich glaube, dass es, wie gesagt, im Moment in der Mannschaft ganz gut passt. Ja. Wie du ja gesagt hast, es ist definitiv noch eine Menge Luft nach oben. Aber woher soll es in der aktuellen Situation kommen? Und ich bin wirklich absolut gespannt, was die Jungs in den nächsten beiden Spielen noch abreißen. Und eine kleine Anmerkung. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr gut tut, dass wir versuchen, wirklich mit den gleichen 11 Leuten ins Spiel zu gehen, oder wenn überhaupt mal eine temporäre Wechsel, vielleicht verletzungsbedingt oder sonst irgendwas in der Startelf erstmal zu machen, damit sich da auch die ganzen Abläufe wirklich verfestigen und vertiefen, weil das war am Anfang der Saison ja auch nicht immer der Fall. Da wusste man nicht, spielt da jemand, wo spielt Amura, links, vorne oder sitzt da draußen? Oder
ja, ja, da hat Daniel Bauer sehr auf, ich sag mal, Stabilität gesetzt und auf seine, das ist so die Elf, der er vertraut. Ich wollte quasi nochmal bei den anderen Jungen bleiben. Seelt war sozusagen nur mein Auftakt. Ne? Ist halt klar ein bisschen verletzungsbedingt, ne? Auch, dass dann ein Neininger, ein Hänsel, ein Bürger und ein Katz quasi aus dem eigenen Nachwuchs auf der Bank sitzen. Aber da geht ja einem als VfL-Fan eigentlich das Herz auf. Oder wie siehst du das?
Ja, es gab ja nicht umsonst das Plakat in der Nordkurve als Dank an Daniel Bauer, dass man endlich mal wieder einen jungen Wolfsburger beziehungsweise einen jungen Helmstedter jungen.
Ja, den zähle ich da mal mit dazu. Die sind so lange im Verein. Also
genau, also ist natürlich schön,
wenn ist Wolfsburger für mich.
Aus eigenen Nachwuchs kommt. Die Jungs sind ja nicht umsonst da. Also sie werden ja ihre Leistung im Training und natürlich auch in der U19 schon gezeigt haben.
Ja, hat er ja auch gesagt, Daniel Bauer hat gesagt, das habe ich jetzt nicht gemacht, um da irgendwen zu belohnen, sondern weil sie es verdient haben in dem Sinne. Und dann, das ist eine gute Vorlage, die du mir gerade gegeben hast. Was sagt das über zum Beispiel jemanden aus wie Andreas Koff-Olsen, der da für 14 Millionen gekommen ist oder was? Und Bauer wechselt lieber Hänsel ein.
Ich glaube tatsächlich, dass man da eher vielleicht das so sehen könnte, dass ja der Hänsel ja auch unter Daniel Bauer gespielt hat in den 19. Der weiß also schon eher, was Daniel Bauer möchte, beziehungsweise was Hänsel leisten kann in Häkchen.
Ja, aber das ist ein ich bin jetzt mal ketzerisch hier. Wir reden hier, das ist ein dänischer Nationalspieler. Der will zur WM. Einer der teuersten Einkäufe der letzten Jahre hier. So, und Vini Sousa war ja gar nicht im Kader. Weiß gar nicht, ist er verletzt? Also hab ich gar nicht mitgekriegt. Aber, und dann spielt da der aus der U19, der kaum Kaderplatz gekriegt hat in der Vergangenheit. Und dann bleibst du draußen. Das lässt ja so tief blicken. Auch von Seiten des Trainers, weil er ja auch gesagt hat, er hat sich genau angeguckt, wer in der jetzigen Lage ist, zu helfen, der Mannschaft zu helfen. Und wenn Skov-Olsen dann in dem Sinne halt mal draußen bleibt und alle anderen Offensivspieler da irgendwie reinkommen, dann lässt das doch tief blicken, oder nicht?
Mit Sicherheit schon, für Skov-Olsen mit Sicherheit nicht das Angenehmste, aber wenn sich der Trainer dafür entscheidet die Jungs zahlen das dann zurück, in dem Fall Hänsel jetzt mit dem zweiten Einsatz, dann macht Daniel Bauer alles richtig. Ne? Und das ist ja auch wichtig, dass der Trainer, das hat er ja auch ein paar Mal schon gesagt, dass er den Jungs erklärt, warum, wieso, weshalb, und jeder Spieler hat unter der Woche jetzt wieder Zeit, sich anzubieten, und vielleicht gelingt es Skov-Olsen am Wochenende gegen Gladbach zu spielen, oder halt, dass er wieder das Nachsehen hat, wenn Hänsel und Co. am Ende des Tages vielleicht wirklich mehr gezeigt haben, sich mehr angeboten haben, das mehr verinnerlicht haben, was Bauer von den Jungs in der aktuellen Situation erwartet. Vielleicht kann sich da Skov Olsen nicht so richtig mit reindenken oder bekommt es einfach nicht auf den Platz hin. Und vielleicht ist es dann einfach auch diese Unbekümmertheit bei den jungen Spielern allgemein, zu sagen, hey, wir haben nichts zu verlieren, wir können hier praktisch einfach nur gewinnen.
Ja, ich bin sowieso mal gespannt. Also am Ende, ein Dagim wird ja wieder kommen. Ja? War ja so ein bisschen so der Mann der Stunde, was so die Neuverpflichtung angeht, in den letzten Spielen, auch bevor er sich verletzt hat, da auch eine gute Performance weitestgehend. So, dann Lindström soll jetzt ja quasi kurz vorm Kader-Comeback stehen, so ungefähr. Also das wird noch spannend, was Daniel Bauer da mindestens bis zur Winterpause da ja auch, ja, ich sag mal, aus der Mannschaft oder mit der Mannschaft auch erklären muss sozusagen. Wem gebe ich da das Vertrauen, um möglichst viele Punkte noch einzusammeln in den zwei Spielen? Aber da sind wir ja quasi beim Trainer. Wenn du in zwei Sätzen einmal sagst, was macht ihn so, also was macht den Aufschwung unter Daniel Bauer, weil das da eine Verbesserung da ist? Ich glaube, das sieht auch jemand, der nicht so häufig Fußball guckt, wenn man am Anfang die Spiele zum Vergleich zieht der Saison. Was macht sozusagen, oder was hat er richtig gemacht? Und glaubst du, dass er bleibt? Zweite Frage. Dass er bleiben darf, sozusagen, als Cheftrainer der Profimannschaft?
Ich glaube, das, was er richtig gemacht hat, ist einfach zu verstehen, wie die aktuelle Situation gerade da ist, wie sie vorhanden ist, dass er das einfach angenommen hat und das einfach mit einem klaren Blick weitergegeben hat an die Mannschaft, dass sie das auch wirklich jetzt verstanden haben, in welcher Situation sie sich befindet, die Mannschaft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und man sieht ja am Spielfeld dran, wie er in jeder Aktion immer mitgeht und sowas. Dass man einfach sieht, dass er den Jungs von draußen wirklich auf dem Platz Unterstützung anbieten möchte und dass die Jungs das auch wirklich dankend annehmen. Und zu deiner zweiten Frage, ich persönlich würde es mir wünschen, dass er bleibt. Tatsächlich sage ich aber auch, es müsste nicht heute entschieden werden.
Wird es ja auch nicht.
Gerne die beiden Spiele auch abwarten. Nicht, was alleine das die Punkteausbeute angeht. Natürlich steht die immer gefühlt über allen, weil wir halt einfach Punkte brauchen. Aber wichtig ist, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt und dass man wirklich sieht, dass die Jungs das annehmen und dass die darauf Bock haben, das zu machen, weil es geht nur gemeinsam, es geht nur mit einem starken Trainer, es geht nur mit einer starken Mannschaft. Und wenn Daniel Bauer und die Spieler aktuell gerade die beste Einheit bilden, dann möchte ich ganz gerne, dass Daniel Bauer weiterhin Trainer bleibt, definitiv.
Und das soll mitentscheiden, und da leite ich elegant über, weil wir jetzt den Strich drunter machen und das Unionsspiel insgesamt, elegant über zum Thema Sportdirektor, der, ja, Sebastian Rudolph, Aufsichtsratsvorsitzender, hat gesagt, weißer Rauch ist noch nicht aufgestiegen vor vorige Woche, glaube ich, hat er das gesagt. Jetzt scheint aber es so zu sein, VfL hat es noch nicht bestätigt, wir zeichnen ja quasi auf, ein bisschen vorher, dann vom Erscheinungstermin. Also es kann sein, dass wenn wir jetzt hier rausgehen mit der Folge, dann tatsächlich schon die Entscheidung dann auch offiziell gefallen ist. Bisher hat sie der VfL nicht verkündet. Gehen wir mal davon aus, wenn so viele Quellen unabhängig voneinander, untereinander dann darauf Bezug nehmen. Der Kicker hat es zuerst gesagt, dass da Pirmin Schwegler von Eintracht Frankfurt dann zu uns nach Wolfsburg wechseln soll. Und ja, andere Quellen wie Sky, aber auch die entsprechenden Wolfsburger Zeitungen haben das mehr oder weniger bestätigt. Und alle gehen davon aus, dass Pirmin Schwegler, einigen noch bekannt, auch aus der Bundesliga, für Eintracht Frankfurt lange gespielt, für Leverkusen, aber auch für Hoffenheim, für Hannover 96, glaube ich auch. Also ein alter Fahrensmann, Schweizer Landsmann und von unserem Aufsichtsratsmitglied Diego Benaglio. Die haben auch zusammen, glaube ich, gespielt in der Nationalmannschaft damals. Und kennen sich also wohl auch schon ein paar Tage. Und ja, jetzt soll er der Nachfolger von Sebastian Schinzi Lords werden, immer mit einer kleinen Einschränkung. Offiziell ist das noch nicht bestätigt, aber wie gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus und bei allem Konjunktiv, wenn Pirmin Schwegler neuer Sportdirektor des VfL Wolfsburg wird, Julian, dann findest du das wie?
Das Erste, was mir einfällt, ist, glaube ich, das Wort interessant. Weil er ja doch trotz seiner jungen Jahre, er war ja unter anderem bei Bayern München Chef-Scout, Was man, glaube ich, nicht eben nebenbei wird, war ja bei Hannover, bei TSG Hoffenheim schon und jetzt eben bei Frankfurt, dann ist da mit Sicherheit schon die ein oder andere Erfahrung da. Natürlich weiterentwickeln kann sich jeder, aber ja, ich hoffe einfach, dass er durch das Scouting-System, was er da ja bei Bayern gemacht hat, dass er vielleicht den einen oder anderen Spieler über die Zukunft, wenn er denn kommt, für uns mitbringen kann und einfach sein Wissen, seine Expertise damit einbringt, weil frisches Blut, nachdem jetzt ja Shinzi Dotz nicht mehr da ist, wird dringend gebraucht. Und ich hoffe einfach, ja, dass, wenn er da ist, dass er dann zu 110% dann dahinter steht und da wirklich Bock drauf hat auf den VfL.
Ja, ist für mich auch eine ganz entscheidende Frage, weil da muss man so ein bisschen auch drauf gucken. Also ich weiß jetzt nicht, hast du Pirmin Schwegler im erweiterten Blickfeld, dass der Sportdirektor werden könnte beim VfL?
Definitiv nicht, nein.
Ja. Also da würde ich auch mal für 99% der Leute sprechen, die sich mit dem VfL Wolfsburg beschäftigen. Ja? So, und da kommen wir nämlich genau an den Punkt. Also ich kann es natürlich wie ganz viele andere nicht beurteilen. Ich kann ja nur die Sachen beurteilen, die Pirmin Schwegler insbesondere in seiner Zeit nach der aktiven Karriere gemacht und getan hat. Ein paar Sachen hast du jetzt gerade schon aufgezählt in dem Sinne. Und da sind mir zwei Sachen besonders aufgefallen. Das erste ist, also jetzt mal rein, was ihn angeht, der ist Eintracht Frankfurter durch und durch. Das habe ich mir jetzt, auch quasi nochmal nachgelesen. Und auch in Frankfurt weint der ein oder andere dem schon eine Träne nach, weil der eigentlich auch gesehen wurde als potenzieller Nachfolger irgendwann mal von Krösche. Also dem traut man da ein bisschen was zu und das ist sozusagen aufgrund seiner Vereinshistorie, der ist ja auch dann in Frankfurt wohnen geblieben oder in der Gegend und so weiter und so fort, da wohnt die Familie auch noch. Also der hat Eintracht, also SGE-Blut sozusagen. Inwiefern das dann reicht, um sich mit dem VfL Wolfsburg und dieser Aufgabe zu identifizieren, muss die Zeit jetzt dann mal zeigen. Werden wir dann mal sehen, wenn es soweit kommt. Das zweite ist, dass seine Stationen, insbesondere die du jetzt gerade aufgezählt hast, ne, als Scout, dann ist er, glaube ich, bis 23 Chef-Scout gewesen. Danach ist er zu Hoffenheim, hat er im Lizenzspielerbereich da entsprechend Sachen verantwortet. Ist ein Jahr später zu Eintracht Frankfurt und nicht mal ein Jahr später geht er jetzt nach Wolfsburg. Was sagt denn das eigentlich aus deiner Sicht?
Entweder ein steiler Aufstieg von eher etwas kleineren Aufgaben, auch wenn mit Sicherheit Bayern München da die größte Adresse gewesen ist. Oder aber, ja, dass er sich noch nicht ganz gefunden hat, was er denn jetzt machen möchte. Aber ich glaube und ich hoffe, dass sich die Verantwortlichen wirklich die Zeit genommen haben. Jetzt ist ja schon längere Zeit, dass Shinzi Dotz nicht mehr da ist. Dass sie wirklich die Gespräche geführt haben und sie wirklich drauf beharrt haben, dass das nicht eine kurzzeitige Sache sein wird, weil das ist, glaube ich, das, was wir im Moment am wenigsten gebrauchen können. Wir brauchen Kontinuität. Mhm. Und da muss sich Pirmin Schwegler einfach wirklich sicher sein. Und ich hoffe, dass, wenn es so kommt, dass sich die Verantwortlichen da auch sicher sind, dass das nicht nur für ein Jahr oder für anderthalb Jahre was ist, weil dann würde man, glaube ich, ein viel, viel größeres Loch aufmachen, ja, als zu sagen.
Deswegen, mir zeigt das, was ich gerade aufgezählt habe, was ganz anderes. Nämlich, wenn was Besseres kommt, ist der sofort wieder weg. Verstehst du? Also wenn ihr die Möglichkeit hat, was man ihm auch gar nicht verübeln kann, als, ich sag mal jetzt, als Mensch und als jemand, der Karriere machen möchte, auch im Managementbereich, das kann man ihm überhaupt nicht verübeln, was das angeht. Aber ich frage mich, ob das dann das ist, was wir im Moment brauchen. Ja, also das ist der eine Punkt. Also wie gesagt, kann auch alles, man ist ja eine Blackbox. Wir wissen nicht, was er imstande ist zu leisten. Wir gehen davon aus, dass da von den Wolfsburger Verantwortlichen ordentlich gescoutet wurde. Er hat auch, es wird so als seine große Stärke beschrieben, als ruhig und besonnen und als jemand, der charakterlich absolut einwandfrei ist. Also es haben jetzt mehrere Leute auch im Nachgang, die man gefragt hat, da offensichtlich schon mal so bestätigt. Also da bekommt man jemanden, der ist sehr integer für die Branche. Ja, also das sind ja schon mal alles positive Eigenschaften. Aber ich weiß nicht, ob wenn dieser Karriereweg so vorgezeichnet ist, so wie ich die Möglichkeit habe, mich zu verbessern, dann tue ich das, wie es ja jetzt quasi dreimal passiert ist. Und das tue ich auch in kürzester Zeit, wenn sich die Chancen anbieten. Ob es das ist, was der VfL Wolfsburg jetzt braucht? Wie siehst du das?
Ja, das hast du ja gerade sehr gut angerissen. Also dass jemand oder ständig diese wichtigen Positionen wechseln, das ist mit Sicherheit nicht, was wir brauchen. Also ganz im Gegenteil, wichtig ist, dass sich da wirklich klar in die Augen geschaut worden ist, dass das nicht nur bei dem Frankfurt-Spiel, wo wir den Punkt mitgenommen haben, dass nicht nur da nochmal 2 Stunden nebenbei gesprochen worden ist, sondern ich hoffe, dass sie da 4, 5, 6 Gespräche geführt haben und auch Pirmin Schwegler dazu gefragt haben, wieso, weshalb, warum diese Wege von ihm so eingeschlagen worden sind. Und auch die klare Aussage oder hoffentlich die Aussage getroffen wurde im Blick zu Schwegler, dass er gesagt wird, wir suchen hier nichts was Kurzfristiges und auch nicht bei dem ersten Gegenwind dann zu sagen, ich gehe woanders hin, sondern
das würde er denen übrigens auch nicht sagen, ne? Der würde ja nicht sagen, du, ich bin übrigens in einem halben Jahr wieder weg. Das würde er nicht machen. Das wäre ja schön blöd, wenn er das so tun würde.
Definitiv nicht, aber ich hoffe, dass man da wirklich, wenn es das sowas im Fußball noch gibt, dass man wirklich auch zu den Worten, die man spricht, auch einfach steht. Und ich hoffe einfach, wenn dann jetzt die Entscheidung wirklich so gefallen wird, dass er zu uns kommt, dass er da auch, ja, wie gesagt, Bock auf den VfL hat und vielleicht kann er ja da auch dazu beitragen, dass ja dann Wolfsburg wieder eine Nummer höher kommt und er dann sich dann selber ja eventuell auch im Verein nach einigen Jahren, nach einiger Zeit vielleicht ja auch selber hocharbeiten kann. Also da,
das ist dann der nächste Punkt, weil auch da, also nur mal jetzt mal so die Scouting-Ebene bei Bayern, ne? So, das ist jetzt so, würde ich jetzt mal sagen, so Ebene 4. So, da hat er sich hochgearbeitet auf Ebene 3. In Hoffenheim und Frankfurt hat er da auch nichts richtig zu sagen gehabt in seinen Positionen. Da waren ja immer noch Sportdirektor und auch Geschäftsführung meistens drüber. Jetzt ist er auf Ebene 2 angekommen und hat jetzt immer noch einen über sich, nämlich mit Peter Christiansen. So, das heißt, auch da, und er wird jetzt eingebunden und soll die Personalie Trainer mitentscheiden und mitverantworten, den er nicht kennt. Ja, der sitzt da jetzt ja, Daniel Bauer. So. Und ich frage mich immer, baust du eine Brücke, indem du in der Mitte anfängst, oder baust du die über die Säulen links und rechts? Weil er kommt jetzt und das ist, er muss sofort tragfähig sein. Ja, er muss sowohl sich mit Christiansen verstehen, ja, damit das weitergeht, und er muss sich sofort mit Bauer verstehen oder aber den jetzt bei den Fans ja gesetzten absägen. Das ist sofort dann die erste Narbe oder die erste Kerbe, die er da haut, wenn er das machen würde. Ja, und einen neuen Trainer präsentieren. Plus, er soll, und das ist ja der entscheidende Punkt, das, was vorher versaubeutelt wurde im Kader, das soll er korrigieren. Und das innerhalb der nächsten 3 Wochen, weil dann geht es schon wieder weiter mit der Rückrunde. Ja, oder sagen wir mal, bis zum 1. Februar hast du ein paar Spiele gespielt, aber bis dahin hast du die Zeit, den neuen Stürmer, vernünftigen Innenverteidiger, den Kader, ich will nicht sagen, auszudünnen, wenn das irgendwie geht. Ja, das sollst du machen. Das ist doch eine unwahrscheinliche Herkulesaufgabe, die man ihm da jetzt überhelfen will.
Ich glaube,
kann das funktionieren?
Ich glaube auch da, dass es tatsächlich am Ende des Tages nur mit allen Leuten zusammengeht. Also Christiansen muss da seinen Teil zu beitragen. Wie gesagt, Pirmin Schwegler und auch der Aufsichtsrat, die müssen da einfach eng zusammenarbeiten. Natürlich wäre es schon clever, wenn man in der aktuellen Situation ist, mit dem Trainer weiterzumachen, aus meiner Sicht, der ja in der Mannschaft sehr, sehr beliebt ist, so wie man das ja hört und so wie man es auch sehen kann, der bei den Fans sehr, sehr beliebt ist, der einfach frischen Wind reinbringt. Ich glaube, das wäre der größte Fehler, den man in der aktuellen Situation machen kann, weil ja die Winterpause auch sehr, sehr kurz ist und für uns extrem wichtige Spiele anstehen. Einfach jetzt jemand Neues da einzubauen oder sowas. Also ich glaube auch, dass das vorweg auch mit ihm besprochen worden ist, wie da seine Ansichten sind. Und ich hoffe, dass er sich damit auch wirklich beschäftigt hat, wer denn ein Daniel Bauer ist, beziehungsweise wie er denn in der Mannschaft schon angesehen wird und sowas. Ich hoffe ja einfach, dass er sich da wirklich vorweg, bevor er diese Entscheidung vielleicht getroffen hat, zu uns zu kommen, dass er sich da wirklich akribisch eingearbeitet hat, weil am Ende des Tages geht es für uns darum, ja, zu sagen, schaffen wir das am Ende, den Turnaround, schaffen wir es in der Liga zu bleiben. Und das geht halt auch wirklich nur, wenn alle Leute an einen Strang ziehen. Und das ist, glaube ich, dieses, was über allen stehen muss. Also man darf keine Einzelperson da rausnehmen, egal ob nun jetzt jemand schon länger da ist oder neu dazukommt. Es müssen wirklich alle dahinter stehen und wirklich einheitlich und geschlossen vorangehen, weil nur dann kann es klappen.
Ja, das sehe ich auch so in dem Sinne. Ich frage mich, also wie gesagt, auf der einen Seite ist er aufgrund seiner Vita und auf dem, weil es hieß ja, muss ja eigentlich einen Erfahrenen dahinsetzen. Die Erfahrung kann er jetzt in der Form noch nicht so vorweisen. Er hat ja quasi vor 4 Jahren noch gespielt oder vor 5. So, also da sind dann so ein paar Sachen dazwischen, sag ich mal so. Also bringt er von der Vita das mit auf der einen Seite und dann, was man von ihm erwartet, was er leisten muss, ist ja fast schon übermenschlich, ja, was da eine Erwartung wird. So, und wir sind ja hier im Wölferradio, wir können ja hier ein bisschen unter Fans locker rumquatschen, ja. Jetzt konstruiere ich mal eine Szenerie, dann mal gucken, was du sagst. So, du verlierst jetzt gegen Gladbach, weil Auswärtsspiel, Gladbach ist nicht so schlecht drauf, haben sich unter Eugen Polanski da auch, die haben einen ähnlichen Werdegang gemacht, haben sich stabilisiert, haben dann die Spiele gewonnen und so weiter und so fort und gucken jetzt wieder Richtung oben. Und danach spielst du zu Hause, letztes Spiel gegen Freiburg nur unentschieden. So, weil, was weiß ich was, der VAR greift wieder ein und dann läuft so ein Ding wie gegen Frankfurt so. Und dann startest du in Bayern, also beziehungsweise dann muss ja die Entscheidung fallen, machst du jetzt mit Bauer weiter oder nicht? Und machst du mit ihm weiter, ja, dann spielst du gegen Bayern, kriegst wahrscheinlich die obligatorische Klatsche oder du hast einen neuen Trainer und kriegst die obligatorische Klatsche. Und danach kommen 2 9-Punkte-Spiele gegen St. Pauli und gegen Heidenheim. Und dann haben wir eine Situation, die entweder mit dem alten Trainer sofort eine Diskussion auslösen wirst, weil du nämlich dann wieder 3 4 Spiele am Stück vielleicht nicht gewonnen hast, ja, oder 3 Spiele am Stück nicht gewonnen hast oder sogar verloren hast und mit einem riesigen Druck da drauf. Oder aber du hast einen neuen Trainer installiert, der sofort quasi mit einer Hypothek startet. Nämlich nicht nur, dass man eigentlich als Fan lieber den alten oder den Interimstrainer behalten hätte, der muss ja auch erstmal die Leute überzeugen, der muss ja auch erstmal anfangen, der muss ja erstmal ein Trainingslager dann auch koordiniert kriegen und so weiter und so fort. Wie bewertest du das, wenn ich das jetzt mal so skizziere? Man kann natürlich auch alles, wir können auch mit 6 Punkten raus und holen unentschieden gegen München und dann ist alles gut und alle liegen sich in den Armen und ja.
Ja, mein Ansatz, ich hoffe einfach und ich wünsche es mir, dass wir, wie du es gerade angesprochen hast, in Gladbach, die ja auch einen sehr, sehr guten Lauf haben unter Polanski, dass wir da einfach wieder was Zählbares mitnehmen und dann zum Jahresabschluss sozusagen gegen Freiburg auch nochmal nachlegen können. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen oder davon träumen zu sagen, 6 Punkte wären wunderbar. Natürlich wären sie das. Aber das möchte ich gar nicht mir vorstellen. Ich sage lieber, wenn wir ein Spiel unentschieden spielen und eins gewinnen, was ich aufgrund der letzten 3 Spiele der Mannschaft auch zutrauen würde, hoffe ich einfach, dass eher dieses Szenario eintrifft und dass dann ein bisschen Ruhe einkehrt und wie du es gesagt hast, gegen die Bayern, die Übermannschaft aktuell auch in der Bundesliga mal wieder. Da können wir uns mit Sicherheit über ein torreiches Spiel wahrscheinlich ärgern. Das ist ja gefühlt alle Jahre wieder. Und danach dann trotzdem aber gefestigt in diese beiden, wie du es angesprochen hast, 9-Punkte-Spiele zu gehen. Weil Heidenheim und Pauli wird aber sowas von immens wichtig, dass es wirklich am Ende des Tages ganz, ganz, ganz viel für uns geht. Und ich glaube, da tut es dann eher man kennt jetzt die Mannschaft schon, die Jungs wissen, was Daniel Bauer möchte. Ich hoffe einfach, dass am Ende des Tages dieser Weg der richtige ist und dass wir das gemeinsam einfach schaffen, das hinzubekommen.
Sehr schönes Schlusswort in dem Zusammenhang. Und natürlich ist das hier alles Spekulatius, wie es ja in der Weihnachtszeit üblich ist. Spekulatius als Gebäck. Spekulation hier, wo ich das gar nicht so gerne mache beim Wölferadio. Orientiere mich da lieber gerne an Fakten. Aber in dem Fall liegt das so ein bisschen auf der Hand, weil wir müssen ja einmal irgendwie versuchen zu antizipieren, was da auf uns zukommt. Und da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gespannt, was das angeht. Ich bin noch nicht restlos überzeugt, aber das kann natürlich auch am bisherigen Saisonverlauf liegen, wie da entsprechend beim VfL Wolfsburg gehandelt wird. Hoffe natürlich auch, dass wir da jetzt den Turnaround geschafft haben und vielleicht auch gegen Gladbach dann was Zählbares mitnehmen, wie Julian es gesagt hat, am kommenden Samstag. Und hoffe darauf, dass es dann einen versöhnlichen Jahresabschluss gibt. Und bedanke mich gleichzeitig bei dir, Julian, dass du heute zu Gast gewesen bist. VfL-Fan Julian, mit dem ich im Hamburger Fanbus gesessen habe, oder im Fanbus nach Hamburg, so ist es, glaube ich, korrekt. Und hier gerne mal zu Gast sein wollte. Dein Fazit, wie war es für dich?
Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Es war ja schon auf der Busfahrt in Hamburg sehr, sehr informativ mit dir. Deswegen wünsche ich dir einfach eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Gesund bleiben, das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Und wenn wir sportlich sehen, hoffe ich, dass es für uns, für den VfL jetzt wirklich, wie du gesagt hast, dass wir jetzt den Turnaround schaffen und dass wir da endlich wieder in etwas ruhigere Gefälle reinkommen und dass wir dann wirklich den heißen Januar oder beziehungsweise fußballerisch den heißen Januar dann wirklich auch am Ende des Tages hoffentlich genießen und feiern können.
Ja, da hoffen wir drauf. Vielen Dank. Und hast dich qualifiziert, dann vielleicht demnächst auch mal wieder zu Gast zu sein im Wölferradio. Wenn ihr das sein möchtet, sage ich auch immer lenny@lennynero.de oder quatsch mich einfach an, so wie es Julian gemacht hat. Und dann kriegen wir das hier hin, dann seid ihr auch mal zu Gast im Wölferradio. Vielen Dank.
Hinter der Rückennummer. Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Nummer 17, mittlerweile aus dem Dezember 2025. Und mein heutiger Gast könnte passender nicht sein, ein Spieler unserer Herrenmannschaft und zum ersten Mal auch einer der Herren, der vorne im Sturm zu finden ist. Und warum das so gut passt, das erklärt sich durch seine Rückennummer, denn er trägt die Nummer 17 in unserem Team der Wölfe. Und deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich Jenan Pejcinovic. Hallo.
Hallo von meiner Seite. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, Jenan, du bist noch gar nicht so lange bei uns Wölfen, hattest schon ein bisschen hier eine Zeit im Verein und bist dann nochmal ausgeliehen worden zur Fortuna Düsseldorf und jetzt wieder da. Die Saison ist ganz gut losgegangen, auch für dich. Wir werden über diese Sachen reden. Aber das, was mir gar nicht klar war, habe ich jetzt erst gemerkt, du bist gebürtiger Münchner und bist ein richtiger Bayer. Das hört man dir überhaupt nicht an. Wie kommt es, dass man deinen Dialekt nicht so richtig durchscheinen hört?
Ja, das muss ich mir schon öfters anhören, dass ich nicht als Münchner mich anhöre, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe da
aktiv dran gearbeitet.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich war da immer, verstehen tue ich es, sprechen ist mir doch noch ein bisschen zu schwer.
Okay, alles klar. Ja, sehr schön. Also wir fangen natürlich wieder dort an, wo wir immer anfangen. Du bist geboren am 15. Februar 2005. Das heißt, es dauert nicht mehr lange und dann wirst du deinen 21. Geburtstag hier in Wolfsburg feiern. Und du bist geboren in München und deine Eltern stammen aus Montenegro.
Genau.
Erzähl uns mal ein bisschen was über deine Eltern, wenn du magst. Dein Vater auch Fußballer, habe ich gehört.
Ja, mein Vater war in Montenegro in der Liga auch tätig. Ich sag mal so, man vergleicht das immer so mit Regionalliga, dritte Liga in Deutschland. Und die sind dann damals zu der Zeit vom Jugoslawienkrieg nach Deutschland gekommen, klar, um ein neues Leben zu starten. Mhm. Und ich habe ja noch einen großen Bruder und eine große Schwester. Heißt, wir sind alle drei hier in München geboren. Ich kenne München in- und auswendig seit klein auf. Hatte dann auch das Privileg, dass ich bei Bayern München spielen durfte.
Ja, da kommen wir gleich noch zu.
Genau.
Also Schwester, große Schwester, großer Bruder. Was machen die? Sind die auch sportlich unterwegs oder machen die was ganz anderes?
Mein Bruder hatte bis vor 2 Jahren noch gespielt und hat sich dann für den Arbeitsweg entschieden. Er ist auch ganz zufrieden damit, ist da als Bürokaufmann tätig. Und meine Schwester hatte nichts mit Fußball am Hut, aber sie ist großer Supporter, so wie mein Bruder halt. Und genau, die arbeitet auch in München. Okay. Von daher sind wir da so ein bisschen auseinander, aber irgendwo vereint natürlich.
Okay, also dann der große Bruder sich für einen anderen Arbeitsweg entschieden.
Genau.
Arbeiten ist das ja, was ihr macht, nun wirklich auch.
Ja.
Insofern, deine Eltern, also dein Vater auch Fußballer, welche Position hat er gespielt? Auch Sturm wie du oder ganz anders?
Mein Vater hat früher Verteidiger gespielt, aber irgendwie, seitdem ich da spiele, ich war ja selber am Anfang, wo ich klein war, bis zu, glaube ich, meinem 11. Lebensjahr war ich auch Verteidiger.
Echt?
Also ich habe damals angefangen, von hinten Tore zu schießen. Und dann hat halt mal mein Vater mit dem Trainer gesprochen, ob er nicht mehr vorne spielen kann. Oh, bis jetzt war das eigentlich gar nicht so schlecht, die Entscheidung.
Okay, und ist der Vater auch bis heute noch ein guter Ratgeber und einer, der ständig dich beobachtet und Tipps gibt?
Auf jeden Fall. Ja. Also gerade nach Erfolgen, sage ich mal, ob ich 2, 3, 4 Tore geschossen habe, das ist alles schön. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich auch ein bisschen Kritik höre.
Ja, genau.
Weil ich glaube, ohne die Kritik, gerade von meinem Vater als mit einer meiner engsten, sage ich mal, Freunde, wäre ich, glaube ich, nicht so weit gekommen wie jetzt. Und genau, ich bin immer offen für Kritik. Und so habe ich jemanden an meiner Seite, der mal sehr ehrlich zu mir ist.
Ja, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und das
auf jeden Fall.
Hören wir ja auch immer wieder, also gerade jetzt hier bei all den Gesprächspartnerinnen, die ich hier hatte, ist das immer so, dass die Eltern ganz oft da auch wirklich einen ganz wichtigen Beitrag leisten und da auch immer mal wieder ein gutes Feedback geben, weil man eben weiß, man kann dem Urteil dann immer vertrauen.
Auf jeden Fall.
Ich habe gesehen auf deiner Instagram-Seite, dein allererster Post, das sind irgendwie 300 Kopfbälle am Stück hintereinander weg, schön gefilmt. Und da habe ich so gedacht, okay, damit hat er wahrscheinlich so früh angefangen. Also ich habe dich gleich zu Beginn schon als Stürmer verortet, aber hast du das immer schon so gemacht oder ist das erst im Laufe der Zeit entstanden?
Das Lustige war, das Video war in der Corona-Zeit.
Okay.
Und ich hatte damals einen Post, den habe ich aber auch rausgenommen. Ich hatte zu Hause mit dem Ball an meine Wand auch mal so 50, 60 Mal gegen die Wand geköpft hin und zurück, bis ich dann meinen Fernseher kaputt gemacht habe. Und das hatte ich tatsächlich als Post drin, das wissen aber viele gar nicht. Und das habe ich dann vor meinem Wechsel, glaube ich, mal rausgenommen. Aber so in der Corona-Zeit, man wusste nicht, was man macht, geht mal raus im Park und...
Das heißt, dadurch erklärt sich, dass du es draußen im Park gemacht hast.
Genau.
War der nächste Fernseher war sicher.
Das brauche ich nicht. So. Und genau, da habe ich einfach mal angefangen, den Ball in die Luft zu daddeln mit dem Kopf und war gar nicht so schlecht. Ja. Bis heute kann ich das. Macht auch Spaß.
Ja, das glaube ich. Ja, na gut, das ist ja auch etwas, wenn man das so sieht, fand ich sehr beeindruckend. Ja. Gab es ja auch ein paar Posts drunter, alle irgendwie krass und dich da durchgelobt für 300 Kontakte mit dem Ball, alles auch mit einer guten Ruhe. Also ich habe gedacht, okay, das hat er vielleicht schon ganz lange gemacht. Ich kenne die Geschichte von Ansgar Brinkmann, den ich mal kennenlernen durfte, der früher immer von zu Hause zur Schule den Ball getängelt hat und dass der nicht auf den Boden kommt. Das war immer
das
so.
Ist auch gut.
Er ist dann ja auch der weiße Brasilianer oder Brasilianer genannt worden, genau zu seiner aktiven Zeit. Grüße gehen raus. Also tatsächlich da dieses Ballgefühl schon da und jetzt zu deinen jungen Jahren in München. Ich meine, du bist da in München groß geworden. War immer schon dann der FC Bayern da das Hauptthema oder ist es so, wie man es oft hört, dass die wirklichen Münchner, die gebürtigen Münchner eher bei 1860 sind?
Das Lustige ist, also ich wohne nicht weit weg vom 60-Stadion. Mhm. Das heißt, wenn 60 spielt, höre ich das von mir zu Hause vom Fenster aus. Aber irgendwie, als kleiner Junge war ich immer bei Bayern-Spieler.
Okay,
bei Bayern-Spiele zuschauen, war so eigentlich, oder ist immer noch für mich so der Verein, der mich so...
Und wann hat das so angefangen? Wann bist du denn die ersten Male da gewesen? Hast du erste Erinnerungen an so erste große Heimspiele?
Also ich hatte mir damals 2015, hatte ich mir das war 2015, wo Bayern gegen Braunschweig im DFB-Pokal gespielt hat. Mhm, und okay. Da hatte David Alaba so ein super Freistoßtor geschossen. Das ist so das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist.
Aha.
Und ich glaube, so das war so mit einer meiner ersten Spiele, wo ich dann gesagt habe, dass ich als aktiver Bayern-Fan Spiele anschauen gehe.
Ja.
Und ja, so wie gesagt, das verfolgt mich ja immer wieder. Sei es gegen die zu spielen, jetzt in der Jugend oder auch jetzt im Herrenbereich, von daher.
Ja, naja gut, das ist ja klar. Also in Deutschland Fußball spielen auf dem Niveau, auf dem du da jetzt angelangt bist, dann ist der FC Bayern natürlich auch sowieso immer ein Thema, ob man nun in München geboren ist oder nicht. Aber du hast dann ja auch in deinen ganz jungen Jahren beim FC Bayern dann auch da gespielt. Wie ist das gewesen? Ist das als Münchner dann nochmal irgendwie besonders, dass man so weiß, auch alle in der Klasse, in der Schule, dass irgendwie alle so ein bisschen gucken und denken, wow, krass, Jenan zockt jetzt bei den Bayern.
Ja, also ich weiß noch ganz genau, ich habe bei MSV Bayern angefangen. Das war mein allererster Verein mit 4. Und wir hatten in der U8 hatten wir eine Stadtmeisterschaft in München und da wurde ich Torschützenkönig. Da haben wir im Finale gegen Bayern verloren. Und da hatte ich einen guten Eindruck hinterlassen.
Mhm.
Da hieß mein damaliger Trainer Christian Hufnagel, der dann zu meinem Trainer gekommen ist und gefragt hat, wie kriege ich den Kontakt von meinen Eltern? So, und das Lustige war, meine Schwester war da und meine Schwester hatte gar keine Ahnung. Dann hat sie gesagt, Trainer, mach du das mit meinen Eltern. So, das heißt, auf einmal war ich da im Probetraining.
Okay.
Also, wenn ich dran denke, kriege ich schon Gänsehaut, ehrlich gesagt, weil das war so das schönste Gefühl, wo du auf einmal hast, bei Bayern Probetraining, das war unbeschreiblich.
Ist das dann auch Säbener Straße oder ist das
woanders? Säbener Straße.
Säbener Straße tatsächlich.
Den Bayern Campus habe ich leider nie miterlebt. Das heißt, ich war 5 Jahre an der Säbener Straße. Immer neben den Profis trainiert, das war ja glaube ich, ist ja für jeden Jungen der Traum so.
Naja, na klar.
Und wie gesagt, deswegen hatte ich zwei Probetrainings, hatte ich ein Testspiel gegen Unterhaching. Anscheinend performt, ja, dass sie auch gesagt haben, wir haben Bock auf dich. Mhm. Ja, und dann ist für mich natürlich, das war der Tag meines Lebens, wo ich dann die Zusage bekommen habe.
Ja, krass. Und wie oft ist das dann? Ich meine, U8 sagst du, wie oft trainiert man denn da in der U8 bei Bayern München? Ist das dann auch schon so ein dreimal die Woche oder auch schon wirklich so ein fünfmal die Woche und am Wochenende Spiel?
Oh, also wir hatten, soweit ich weiß, Montag, Mittwoch, Freitag Training.
Dreimal.
Das heißt, das, was mir am meisten bei Bayern gefallen hat, jedes Turnier, was du gespielt hast, war Top-Niveau.
Ja.
Sei es gegen Manchester United, Juve, Rom, kann ich jetzt alle Mannschaften aufzählen, dann in Polen, dann da, dann in Österreich, in Schweiz, da warst du überall. Und du gehst halt hin zu dem Turnier als Bayern-Spieler.
Genau,
und das war, musst halt deinen Verein präsentieren. Und wie man es ja kennt bei Bayern, du musst liefern.
Ja, klar. Also das ist genau das. Ich habe mir das hier unter München, steht da dann auch erste besondere Erlebnisse und habe genau an sowas gedacht, an Turniere, weil ich das auch vom VfL hier kenne, von ganz jungen, dass die wirklich dann auch schon zu großen europäischen Vereinen eingeladen werden, um dann da zu spielen und so. Das heißt, hast du dann auch in der frühen Phase schon Kontakt gehabt zu vielleicht Spielern, die du jetzt auch noch kennst, zu denen du jetzt weißt oder wo du vielleicht weißt, okay, guck mal hier, er spielt da immer noch oder ist vielleicht woanders hingegangen. Gibt es da noch Leute, mit denen du da zu tun hattest?
Das Lustige ist, da wo meine Familie noch lebt, da gibt es eine Bar, die von David Alaba damals geöffnet wurde. Mhm. Und das Verrückte war, ich hatte letzte Woche mit Yannick Gerhardt drüber gesprochen, weil wo er in München war, bei Mitchell Weiser, die sind ja ganz gute Freunde, waren die genau in der Bar. Mhm. Und es kann sogar sein, wo ich klein war, dass ich ihn öfters schon gesehen habe, aber mir ist das halt nie aufgefallen. So, ich kannte David Alaba, ich kannte Ribéry. So, dann kannte ich Mitchell Weiser, aber Yannick Gerhardt kannte ich da am Anfang nicht. Und da hatten wir gesprochen, weil das war ein Riesenzufall, dass er genau in der Bar da ist, wo ich halt direkt an ihm gewohnt habe. Das heißt, ich habe immer die Bayern-Spieler gesehen und wahrscheinlich auch ihn.
Krass. Und deine Eltern, also Familie, die wohnen alle immer noch in München?
Ja, alle in München.
Und dein Zimmer gibt es auch noch, weil du so davon sprachst,
mein
so
Zimmer
da, wo ich wohne, gibt's. Das ist direkt neben. Ja. Also du kommst nach Hause und da ist immer noch so ein bisschen, der Platz ist immer noch der alte.
Ja, also mein Zimmer gibt es noch und das bleibt auch noch, weil ich habe gesagt, da sind so meine, ich habe einen kleinen Pokalschrank, sei es von Pokale, Medaillen, Bilder von Turniersiegen, also das ist schon so ein kleines heiliges Zimmer von mir.
Ja, sehr schön. Okay, und dann jetzt Montenegro. Wie ist denn eure Verbindung nach Montenegro? Gibt es da noch Familie? Gibt es da noch, besucht ihr das Land oft? Seid ihr vielleicht im Sommer da? Weil es ist ja natürlich wunderschön an der Adriaküste da. Das ist ja herrlich. Wo wohnt ihr denn da genau? Hauptstadt?
Podgorica.
Ist tatsächlich Podgorica, wo ihr auch wohnt?
Achso, das ist die Hauptstadt, aber wir leben seit 3 Jahren eigentlich nur noch am Meer.
Ach, schön.
Aber klar, ich habe auch noch Familie da, ich habe Oma, Onkels. Das heißt,
also,
und ich habe immer einen Grund, dahin zu fahren.
Ja, genau.
Und ja, ich bin, wenn es geht, 3 bis 4 Mal im Jahr. Das heißt, 2-3 Tage nur. Kurz super. Die Sonne mitnehmen.
Das heißt, du hast da auch ein Haus oder kannst da auch irgendwo sein?
Und genau, also ich habe alles da, was ich brauche. Und ich bin jetzt auch im Winter wieder da für 4 Tage.
Schön.
Weil ich war schon in vielen Ländern, aber nichts gibt mir so wie Montenegro, weil das ist halt einfach Heimat.
Ja, klar.
Und wie du sagst, an der Adriaküste ist auf jeden Fall nicht schlecht, da hält man es gut aus.
Ja.
Von daher.
Und sprichst du auch die Sprache?
Ja, ich spreche fließend.
Okay.
Also mit meinen Eltern bis heute
wird
kein Deutsch gesprochen.
Ja, das ist aber schön.
Genau.
Das ist schön, dass du die Zweisprachigkeit so hast. Das ist ja ein totaler Schatz irgendwie, wenn man das so mit den Eltern so handhabt, dass die mit einem auf der Sprache Montenegrinisch reden und dann bist du in Deutschland und bist in der Schule und lernst Deutsch und kannst eben beides fließen. Das ist
genau, das ist mir auch wichtig gewesen.
Totaler Vorteil. Sehr, sehr schön. Ja, du bist dann also in München beim FC Bayern München gewesen. Wie sah es in der Schule aus? War da alles okay oder war der Fußball wichtiger und lieber als die Schule?
Also ab und zu habe ich meine Schulbefreiung bekommen durch die ganzen Turniere, weil das waren ja mal 2-3 Tagesturniere. Aber in der Zeit, wo ich noch jung war, war die Schule auch ehrlich gesagt ganz gut. Ich glaube aber, wenn wir jetzt später nochmal auf die weiteren Themen kommen, würde ich dazu auf jeden Fall noch was sagen.
Da. Also in den jungen Jahren alles erstmal so, wie man sich das vorstellt. Alles Paletti. Und auch noch genügend Zeit für ein paar Freunde. Gibt es denn noch aus dieser ganz frühen Zeit in München, gibt es da noch Leute, die du noch kennst von damals, mit denen du vielleicht noch Kontakt hast? Gibt es Freunde, mit denen du lange, die dich quasi schon kennen, bevor du irgendwie in die große Fußballwelt gegangen bist?
Ja, also das Lustige ist ja, die Fußballwelt ist klein. So, man spielt gegen wen, man ist mit wem bis heute in der Nationalmannschaft, gegen die du früher in der U8 gespielt hast. Also der Kontakt bleibt. Und klar, ist auch normal, dass man mit vielen einfach keinen Kontakt mehr hat, weil jeder verschiedene Wege geht. Aber man hat ja immer irgendwie zu wem eine Bindung, weil man sich wieder sieht, weil man gegeneinander spielt.
Ja, ja, klar.
Und das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich habe auf jeden Fall noch mit vielen Jungs Kontakt.
Schön.
Genau.
Ja, ja. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, weil das so ein geschlossener Zirkel auch ist und man dann doch irgendwie damit einmal ist man gegenüber und damit einmal steht man in einer Mannschaft zusammen und in spätestens in der Nationalmannschaft, in der du ja auch die ganze Zeit durchgängig dann bist, sieht man sich dann wieder. Okay, du bist also dann im Alter von 12 Jahren beim FC Bayern dann so, wie das oftmals in den Jugendmannschaften dann ist, gecuttet worden. Also das heißt, dann irgendwie wurde gesagt, okay, hier für den FC Bayern weiter reicht es nicht. Und bist dann gewechselt zum FC Augsburg, zum FCA, ähnlich wie Aaron Zehnter, liebe Grüße, der in der letzten Hinter der Rückennummer-Ausgabe war, bist du dann 2017 im Alter von 12 Jahren nach Augsburg. Das sind so knappe 70 Kilometer von München weg. Ja. Wie habt ihr das denn bewerkstelligt? Bist du gefahren worden oder hast du da im Nachwuchsleistungszentrum irgendwie geschlafen und übernachtet die Woche?
Ich hatte einen Mitspieler, Petros Kitsidis hieß er. Ich durfte immer mit ihm mitfahren, das heißt, ich bin von mir zu Hause 20 Minuten mit der Bahn zu ihm hingefahren, wurde abgeholt von der Bahnhofstation und sind dann zusammen nach Augsburg gefahren. Ganz normales Training gehabt, so bin ich halt dann immer gependelt.
Ja.
Das Lustige halt an der Geschichte, ich mit 12 war dir das ja noch gar nicht bewusst, weil ich hatte zumal auch eine Anfrage von Unterhaching, Ingolstadt und 60. Und mein damaliger Trainer, der jetzt bei BVB U19, Felix Hirschnagel, der wollte mich unbedingt. Und ich war mir am Anfang auch nicht sicher, vor allem meine Eltern nicht, weil ein 12-Jährigen 70 Kilometer, jetzt wäre es kein Problem. Aber
ja, klar.
Mit 12 musst du da auch erstmal die Überzeugung finden und das Vertrauen auch in andere Personen, dass du sicher nach Hause kommst. Aber ich glaube, meine Eltern haben so ein bisschen auch mich entscheiden lassen, selbst in meinen jungen Jahren, weil die wissen ja auch, von Bayern aussortiert zu werden, das ist nicht einfach und es war auch nicht einfach für mich. Und dann habe ich mit meinen Eltern zusammen entschieden und dann zum Entschluss gekommen.
Das ist natürlich eine Sache, die dann immer kommt, dass das natürlich eine Enttäuschung ist. Klar, du bist bei FC Bayern München, eigentlich die Top-Adresse in Deutschland, auch weit darüber hinaus. Und dann wird dir in so jungen Jahren, weil das eben einfach so ist in diesem Business, wird dir halt gesagt, okay, reicht jetzt nicht. Ja. Natürlich eine Enttäuschung. Bist dann aber zum FCA gegangen und bist da ganz offensichtlich gut aufgefangen worden, denn dir ist ja aus dieser dann Enttäuschung eine Chance geworden, denn du hast vielleicht bei Augsburg dann auch ganz andere Perspektiven gehabt. Wie hast du das damals empfunden oder hast du das damals überhaupt schon so realisiert oder wie ging es dir damit?
Ja, also ich sag mal so, von der U13 bis zur U15, das war so diese 1,5-2 Jahre, wo ich gesagt habe, ich war gut, aber viele Punkte, wo ich gesagt habe, das kann auch besser werden, gerade weil ich war da auch so in der Wachstumsphase, dann ist da halt einfach mal so Pubertät und alles, dann ist das eine schwierige Phase, also was ja auch ganz menschlich ist, aber die musste man so ein bisschen überstehen und ich würde auch persönlich sagen, dass das ab der U15 für mich drastisch gut gelaufen ist, also wo ich dann auch gesagt habe, ey, schaut gut aus.
Ja, weil du halt auch spürst, dass die Chancen halt da sind, ne? Dass du irgendwie merkst, oh wow, ich gehöre hier wirklich zu der Gruppe derer, die eine Chance haben, diesen Weg einzuschlagen und das dann hinkriegst. Finde ich total beeindruckend, gerade in dieser frühen Phase. Ähnlich wie das mit Aaron auch war, der ja mit 14 nach Augsburg gegangen ist oder allein gewohnt hat sogar in der WG irgendwie. Und du bist da auch so früh hin mit dem Vertrauen der Eltern, mit einer guten Fahrgemeinschaftssituation. Das heißt, du hast schon zu Hause immer noch übernachtet und bist dann, also bist in München noch geblieben, hast aber in Augsburg trainiert, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau, und dann ab dem 15. Lebensjahr, bis ich dann zu Wolfsburg gewechselt bin, habe ich dann auch in der WG gewohnt. Das heißt, ich war mit Aaron, wir waren keine Mitbewohner, aber wir haben nebeneinander gewohnt und so ist ja auch die Bindung.
Ja, ja, krass. Ja, super schöne Geschichte, dass ihr jetzt hier seid und auch Nationalmannschaft zusammen und so. Gerade neulich dieses schöne Tor, Vorarbeit, Tor, Pejčinović, so wollen wir das haben irgendwie.
Auf jeden Fall.
Eine wunderschöne Geschichte, aber eben auch krass, weil auch ähnlich wie bei Aaron, natürlich diese Jugendzeit und diese Teenagerjahre, diese Pubertät, wo das erste Mal Party losgeht und wo auch mal Mädchen interessant werden oder irgendwas anderes in den Köpfe kommt, da wart ihr quasi ganz schön auf euch allein gestellt. gestellt und wart mit euch zusammen unterwegs. Leichtes Lächeln im Gesicht bei Aaron und bei dir verrät mir, dass das irgendwie auch eine gute Zeit war für euch und man dann frühzeitig von zu Hause weg war. Also konnten auch deine Eltern immer gut damit umgehen oder wie ist das für die gewesen? Weißt du das?
Ja, die wussten, dass wir verpflegt werden vom Verein, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Und ja, ich muss gerade lächeln, weil das war schon eine super Zeit. Mhm. Weil ich würde schon sagen, ich habe aktuell so die Zeit gehabt da bei Augsburg, wo ich gesagt habe, boah, mir ist alles egal. Mhm. Hauptsache Fußball spielen, ein bisschen Spaß haben, Schule einigermaßen, Fußball spielen, genau immer das Gleiche. Konntest du mal einen Döner vorm Spiel essen, hatte keiner den Kopf abgerissen. So, das war schon... War schon geil.
Eine ziemliche Freiheit, so, ne, die man dann hat, aber die ja auch erarbeiten musstest und genau. Auch erarbeiten hast irgendwie. Ne?
Denn auf jeden Fall.
Natürlich, wenn die Schule nicht funktioniert, wenn die Leistung auf dem Platz nicht funktioniert, dann nützt das alles nichts.
Dann
hauen die dich da auch raus, früher oder später. Jetzt ist es so, dass du neben deiner Zeit dann eben jetzt bei Augsburg dann auch Nationalmannschaften gespielt hast. Und du hast noch bei der U15, bist du noch für Montenegro angetreten. Da ist im Netz nicht so viel zu finden. Da gibt es so mindestens 6 Spiele sind da aufgeführt und so. Ich weiß nicht, sind es genau 6? Kannst du es besser sagen?
Ja, da sind 6 Spiele gewesen. Mhm. Und das war relativ zufällig, weil da, wo ich dann angefangen habe, bei Augsburg eine U15 Tore zu machen, kam Montenegro auf mich zu. Da hatte ich ehrlich gesagt auch noch gar nichts mit Deutschland zu tun.
Also mit der Nationalmannschaft?
Genau, mit der Nationalmannschaft. Und dann war auch für mich, hat sich mein Vater auch dafür so eingesetzt und hat auch mal gesagt, guck's dir mal an. Mhm. Schadet auf jeden Fall nicht. Ja, ist ja keine Entscheidung getroffen. Und Nationalmannschaft ist eine Nationalmannschaft.
Ja,
das habe ich auch gesagt, ob Montenegro, ob es Deutschland ist. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Privileg gewesen, selbst in den jungen Jahren.
Ja, natürlich.
Und ja, dann hatte ich da die 6 Spiele gemacht und dann lief das, wie ich schon gesagt habe, lief das gut beim FCA, dass dann Deutschland gekommen ist für das erste Länderspiel offizielle und das war halt gegen Dänemark und habe ich gesagt, muss ich machen.
Mhm. Ja klar, das war dann die U16, ne?
Genau.
Da hast du dann gegen Dänemark gespielt, hast du dann noch Erinnerungen an dieses erste Spiel?
Ja, wir hatten 2 Spiele, das Hin- und Rückspiel. Im Hinspiel hatten wir verloren, ich weiß gerade das Ergebnis nicht. Ich weiß nur, dass wir im zweiten Spiel 4-2 gewonnen hatten.
Mhm.
Im ersten Spiel hab ich mich auch schwer getan. Ist halt das erste Länderspiel für Deutschland. Hatte ich eine Großchance, die ich vergeben hatte. Aber mein Glück war es, dass wir das Rückspiel hatten. Da hatte ich nämlich 2 Tore geschossen,
wo
ich dann direkt mal eine Duftmarke gesetzt habe.
Im zweiten Spiel. Ich meine, also das ist ja fantastisch.
Hallo, hier ist Janni Gerd, ihr hört das Wölferadio.
Ja, schönes Teil mal wieder, was der Volker da abgeliefert hat hinter der Rückennummer, was der Jenan erzählt hat. Das sind immer ganz tolle Einblicke, also ich bin großer Fan von dem Format und das ist wirklich immer auch dann eine Bereicherung für Wölferadio. Wie gesagt, die gesamte Folge laden wir dann auch im Anschluss nochmal hoch, das ist sozusagen als Appetizer auch gedacht, hier für diejenigen, die mal einen Eindruck bekommen wollten, wie es so hinter der Rückennummer von Jenan Pejcinovic ausschaut und demnächst dann sicherlich dann auch mit der nächsten Folge. Ja, damit sind wir sozusagen durch in dieser Woche fürs Wölferadio Samstag. Dann ist der Volker schon wieder im Einsatz bei Wölferadio Arena Live. Zusammen mit Malte Truxius werden die beiden live aus Gladbach berichten, wie sich der VfL Wolfsburg so schlägt. Hoffentlich geht's so weiter, wie wir es im Eingangsgespräch skizziert haben. Ein bisschen Hoffnung muss natürlich dabei sein. Passt auch in die Vorweihnachtszeit. Und dann, ja, machen wir dann nächste Woche dann hoffentlich eine Runde dicht im Sinne von nächsten Punkte gegen Freiburg. Dann auch wieder Wölferadio, der VfL-Podcast. Ich glaube mit Christian, der ist dran nächste Woche. Aber genau werde es dann erfahren. Dann in der nächsten Woche. Der Lenny macht sich jetzt vom Hof. Dankt euch fürs Einschalten. Und ja, wisst, was ich mal sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL.
lass für ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Immer nur du, immer nur.